Beginnen möchte ich mit einer Situation bei uns im Alltag. Und zwar, wenn wir unsere ältere Tochter, 3,5 Jahre alt, wenn wir die abends schlafen legen, dann haben wir eigentlich mit meiner Frau so ein festes Protokoll, wie das so abläuft. Also Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, ein Gebet sprechen, Kinderbibel lesen, noch eine andere Story lesen und dann, wenn es sein muss, noch ein bisschen puckern, bis die Maus hin einschläft. Und bei diesem Gebet, was unsere Tochter dann jeden Abend spricht, legen wir Wert darauf, dass sie auch den Tag nochmal reflektiert und überlegt, na, wo war sie denn böse, wo hat sie denn gezickt, und dass sie darum um Vergebung bittet. Und unsere Tochter, die betet schon seit längerer Zeit selbstständig, also wir müssen ihr das nicht vorsagen. Und es kommt immer wieder vor, wenn sie an diese Stelle des Gebets kommt, wo sie um Vergebung bitten soll, dann hält sie kurz inne, dreht sich um und fragt, Papa, habe ich heute gezickt? Sie möchte sich ja nicht für Dinge entschuldigen, die sie nicht gemacht hat. Und dann muss ich sie manchmal, und das ist halt in der Regel der Fall, ich glaube, es gibt ganz wenige Ausnahmen, so, na gut, daran erinnern, was denn so tagsüber passiert ist. Und dann ist sie auch gerne bereit und bittet ganz artig um Vergebung für ihre Zickerei. Und was dann auch immer wieder passiert, ist, dass sie sich dann nach dem Gebet, oder ich glaube teilweise auch im Gebet, dann zu mir umdreht und sagt, und das so aus voller Überzeugung, ne? Papa, ich zicke nie wieder. Ja, das ist der Moment, wo es dann für mich als Papa ein Stück weit irgendwie unterhaltsam ist, total liebenswert ist, was sich das Kind in dem Moment so wünscht. Aber es ist auch genauso gut zum Scheitern verurteilt. Und so ist das bei Kindern halt und bei allen, die mal Kindern waren. Auch uns Erwachsenen passiert ist, dass wir ja besser von uns denken, als es wirklich um uns bestellt ist. Ich habe uns ein Zitat mitgebracht von Demosthenes, der lebte vor ungefähr 2400 Jahren, war so ein griechischer Politiker und Redner, und von dem ist überliefert, dass er mal folgenden Satz gesagt haben soll: Nichts ist leichter als Selbstbetrug, denn was ein Mensch wahrhaben möchte, hält er auch für wahr. Also mit anderen Worten, das, was du und ich über uns denken möchten, das denken wir auch über uns. Und zumindest im Vergleich mit unseren Mitmenschen stehen wir doch eigentlich gar nicht so schlecht da. Sind wir doch eigentlich ganz gute Menschen. Ungefähr 400 Jahre nach diesem Demosthenes schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom und schreibt dort in Kapitel 3, im Römerbrief Kapitel 3, die Verse, ab Vers 9 bis 10, ich habe da jetzt einen Beweis erbracht, dass alle schuldig sind, die Juden ebenso wie die anderen Menschen. Und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen. Genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Paulus behauptet hier, dass ausnahmslos jeder Mensch unter der Herrschaft der Sünde steht. Und er beschreibt im Prinzip, dass die Sünde eine Zugangskarte, eine universelle Zugangskarte hat, zu dem Herzen eines jeden Menschen. Und das sieht natürlich bei den unterschiedlichen Menschen, sieht das auch unterschiedlich aus. Es hängt davon ab, wie wir gestrickt sind, wo wir Stärken und Schwächen haben. Und es hängt auch davon ab, wie und wie stark wir vielleicht auch überhaupt herausgefordert werden. Aber Paulus macht hier klar, es trifft ausnahmslos auf jeden zu. Auch diejenigen, die christlich oder vielleicht nicht christlich, aber gut bürgerlich sozialisiert sind. Und ich glaube, oft ist das intuitiv eben doch nicht unser Selbstbild. Unser Selbstbild ist vielmehr und gut und gerne davon geprägt, was wir zu sein meinen oder was wir vielleicht gerne wären. Und wenn wir dann aber in Situationen geraten, wo wir an unseren eigenen Maßstäben scheitern, dann kann dieses unser Selbstbild so unter der Last der Realität schlagartig in sich zusammenbrechen. Je nachdem, wie heftig das ist, fühlt sich das Fleisch, ja, oder ist es so eine existenzielle Desillusion. Man hat etwas von sich gedacht, man hat etwas von sich gemeint und plötzlich passieren einem Dinge, was man sich selbst nie zugetraut hätte, und man ist man ist von sich selbst total ernüchtert und man begreift, wozu man eigentlich fähig ist. Und das habe ich Zerbruchmomente genannt. Ich möchte, wie angekündigt, mit uns heute Morgen in eine Begebenheit eintauchen aus der Bibel und zusammen mit uns eine Person einschauen, die das auf sehr bittere Art und Weise erlebt hat. Und die Rede ist, ihr werdet es wahrscheinlich schon ahnen, von Petrus und der Situation, wie er Jesus verraten hat. Alle vier Evangelien berichten von dieser Situation in unterschiedlicher Ausführlichkeit. Und ich wollte mit uns heute Morgen mal zu Beginn in die Berichterstattung von Matthäus einsteigen. Wer die Bibel dabei hat, darf das auch gerne mit aufschlagen. Matthäus 26, die Verse 31 bis 35. Matthäus 26, 31 bis 35. Ich lese uns. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern: Heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Das ist ein prophetisches Zitat aus dem Sacharja, was Jesus hier bringt. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte: Und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte: Ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Also, was ist hier passiert? Was sehen wir hier in diesem Dialog? Erstmal, Jesus ist mit seinen Jüngern gerade unterwegs. Sie haben das letzte Mal das sogenannte Passa-Mahl gegessen. Und Jesus ist jetzt nach diesem Mahl, es ist schon Abend, unterwegs mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane. Und in derselben Nacht würde er noch gefangen genommen werden. Und unterwegs zu diesem Garten Gethsemane kommt es zu dieser denkwürdigen und die Unterhaltung, zu diesem eigentümlichen Dialog. Und unter dem Eindruck dessen, so stelle ich mir das vor, was ansteht, kündigt Jesus jetzt seinen Jüngern an, wahrscheinlich auch ja, mit so einem wehmütigen Unterton, dass alle seine Jünger ihn im Stich lassen werden. Und Petrus in seiner für ihn bekannten vorlauten Art, der verneint. Und er versichert, dass er bei Jesus bleiben würde, selbst wenn alle anderen Jünger das Weite suchen würden. Finde ich auch ein starkes Stück. Also die anderen Jünger sind ja in Hörweite. Jesus spricht ja nicht nur zu Petrus. Aber der haut das so raus. Ja, Jesus, selbst wenn alle anderen hier, wenn die schlapp machen, also wenn die das Weite suchen, ich bleib bei dir. Petrus war sich also sicher, dass er im Vergleich zu den anderen Kollegen, die da unterwegs sind, dass er ein edleres Herz hatte als die anderen und dass er, wenn es darauf ankäme, auch belastbarer wäre als sie. Und wie gesagt, er ist sich da nicht zu schade für, das so im Beisein der anderen auch einfach mal so für sich rauszuhauen. Und ja, gewissermaßen wettet er hier im Vertrauen auf seine eigene Person. Und zwar wettet er für sich selbst und gegen die Aussage von Jesus. Und darauf wird Jesus nochmal persönlicher und spricht Petrus persönlich an. Sagt nicht nur, ihr werdet mich alle verleugnen oder mich verlassen dieser Nacht, sondern noch viel schlimmer. Er sagt: Petrus, bei dir wird das dreimal passieren. Dreimal wirst du mich verleugnen. Und Jesus sagt und bringt es zeitlich dann in Zusammenhang mit dem Krähen des Hahnes. Das wird das Signal sein: Bevor der Hahn morgendlich kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Im Markus-Evangelium erfahren wir dann noch ergänzend, dass der Hahn zweimal krähen würde. Ja, und Petrus wäre nicht Petrus, wenn er das jetzt so stehen lassen würde. Er erwidert natürlich nochmal, dass das gar nicht sein kann und dass er viel mehr bereit wäre, sogar für Jesus zu sterben, wenn es drauf ankäme. Und das ist sein persönlicher Wetteinsatz. Das ist sein Maßstab, an dem er sich messen lassen möchte. Er wird, komme was wolle, Jesus treu bleiben. Er wird dranbleiben. Und übrigens, ich weiß nicht, ob euch das beim Lesen mal aufgefallen ist, ne? Aber die anderen Jünger, die folgen Petrus dann im Prinzip 1:1 in seiner Aussage. Petrus war da etwas vorlauter, aber die anderen haben das, ja, wenn man so will, 1:1 nachgeplappert. Von Petrus ist uns aber im Nachgang berichtet, wie das passiert ist. Und ich glaube, es ist deswegen so, weil bei ihm wahrscheinlich die Bruchlandung mit Abstand am heftigsten war. Genau. Und noch brisanter wie dieses ganze Szenario, wenn man sich anschaut, wie der Evangelist Lukas diesen Dialog ergänzend einleitet, nämlich vor dem, was wir gerade gelesen haben, hat Jesus noch was gesagt. Und das wollte ich uns auch lesen, aus Lukas 22, 31 und 32. Lukas 22, 31 und 32. Dort sagt Jesus: Simon, Simon, der Satan hat sich erbeten, euch zu schütteln zu dürfen, wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also ganz kurz, Weizen in einem Sieb kräftig schütteln, das hat man gemacht, also man nennt das Sichten, und man hat das halt gemacht, um die Körner von der Spreu, also von der Schale, die man nicht gebrauchen konnte oder nicht haben wollte, zu trennen. Genau. Wir sind hier historisch an einer Stelle, wo wahrscheinlich auch der Teufel weiß, dass Jesus hingerichtet wird. Und ich weiß ja nicht, was im Himmel parallel abläuft, ne, während dieser Situation hier auf der Erde. Aber es ist auf jeden Fall ein historisch beispielloser Moment. Und es ist schon frech vom Teufel, dass er sich nicht zu schade ist, in dieser Situation, wo der Sohn Gottes schon heftig angefochten ist, auch noch darum zu bitten, dass er bitte auch die Jünger mal so richtig ordentlich gleichzeitig kräftig durchrütteln darf, um mal zu gucken, sind die eigentlich Spreu oder Körner? Ne? Bleiben sie an Jesus dran, wenn es darauf ankommt, oder nicht? Auf jeden Fall erfahren wir, dass diese ganze Geschichte, wo wir erstmal so aus der Perspektive von Petrus so dieses irdische Vorgehen haben, dass diese ganze Geschichte auch eine unsichtbare, nämlich eine himmlische Dimension der Auseinandersetzung hat, wo der Teufel auch nochmal versucht, hier ordentlich mitzumischen. Und letztendlich, so scheint es mir, ist es fast so eine Wette zwischen dem Teufel und Jesus. Jedenfalls hat Gott dieser denkwürdigen Bitte scheinbar nachgegeben, dem stattgegeben, und Jesus wusste davon. Und Jesus ahnt oder weiß wahrscheinlich vielmehr, dass allem voran Petrus gefährdet ist, wenn es um dieses Durchschütteln, um dieses Sichten geht, weil Petrus mit seiner Persönlichkeit und seiner Art und Weise, wie er sich in Situationen hineingeritten hat, wahrscheinlich auf der Abschlussliste vom Teufel ganz oben stand. Und was mich nachdenklich gemacht hat, und das finde ich echt bezeichnend, wie Jesus jetzt auf diese Wette des Teufels reagiert. In zwei Richtungen. Also Jesus hat ja diese Bitte des Teufels an Gott mitgekriegt. Und in Richtung des Vaters spricht er jetzt ein Gebet, ganz persönlich, explizit für den Petrus. Und in Richtung des Petrus, was ich jetzt eigentlich erwartet hätte, was aber nicht kommt, kein irgendwie, bitte, bitte, Petrus, bring dich nicht in bestimmte Situationen. Heute Nacht wird das und das passieren, ich gebe dir so ein paar Dinge mit auf den Weg, ich gebe dir ein paar Ratschläge, ein paar Tipps, folgende Situationen werden wahrscheinlich entstehen und dann verhalte ich bitte so oder so. Nichts davon, Jesus lässt das einfach passieren. Und er übergeht hier die Selbstverantwortung und auch die Person von Petrus auf die Art und Weise, wie er ist und welche Situation er sich reinreitet, das übergeht Jesus nicht. Obwohl er weiß, dass das für Petrus und auch für ihn selbst eine richtig schmerzhafte Nummer werden wird. Und ich habe das Gefühl, Jesus kalkuliert hier das Versagen von Petrus scheinbar völlig kampflos mit ein. Der akzeptiert das einfach. Und was er aber macht, und das ist unglaublich wertvoll, er deutet an, dass es Kraft des Gebetes, was er für Petrus gesprochen hat, dass es für Petrus ein Danach geben wird. Bei Jesus gibt es auch für dich nach den tiefsten Versagensmomenten ein Danach. Jesus liegt an dir, Jesus betet für dich und Jesus bietet uns ein Danach an. Kurzer Schwenk in unsere heutige Zeit. Noch ungefähr 2 Wochen, nicht mal ganz mehr 2 Wochen, startet hier in unserem Lande die Fußball-EM. Und ich bin mir sicher, dass die besten Elfmeter- und Freistoßschützen und auch die besten Trainer, wie gewohnt leider, nicht auf dem Platz sein werden. Das ist wirklich schade eigentlich. Die könnten wir da gut gebrauchen. Aber die werden in großer Zahl vorhanden sein. Die werden mit dem Lieblingsgetränk ihrer Wahl irgendwo wohlgenährt auf der Couch sitzen und sich das Ganze auf dem Fernseher oder auf der Leinwand irgendwo angucken, aber leider nicht auf dem Platz sein. Ich glaube, ihr kennt das alle. Ich auf jeden Fall habe das immer wiederkehrend so erlebt. Ne? Also die Experten sind selten auf dem Platz, sondern meist vor den Bildschirmen. Und die hätten die Dinger auch alle reingemacht. Und das an sich ist irgendwie auch schon unterhaltsam, finde ich. Neben dem Spiel, was dort gezeigt wird. Aber es zeigt eben halt auch, wir Menschen, wir sind echt gut darin, in völlig realitätsferner Selbstüberschätzung. Natürlich ist es ein Grund, dass du vorm Fernseher sitzt und nicht auf dem Spielfeld bist. Ne? Aber man denkt sich da irgendwie, ich hätte es gemacht. Und ich glaube, diese realitätsfremde Selbstüberschätzung, die kann in 2 Richtungen gehen, grundsätzlich. Und zwar einmal, dass wir davon ausgehen, dass wir das Edle oder das Richtige tun würden, wenn es darauf ankäme, und dass wir Verwerfliches auf jeden Fall nicht tun würden, auch wieder, wenn es darauf ankäme. Und in dem Wissen, was vermeintlich gut und richtig ist, meinen wir, dass wir es dann auch packen und tun würden, wenn es halt eben drauf ankommt. Und ich befürchte, dass dein und mein vermeintlich gutes Herz und dein und mein vermeintlich guter Charakter doch recht limitiert ist. Und dass es durchbricht, dass dieses Limitiertsein durchbricht, wenn man nur in entsprechende Situationen hineinkommt, wo Umstände, unsere persönliche Verfassung und auch situative Möglichkeiten auf ganz unheilvolle Art und Weise zusammenkommen. Und wenn man drüber nachdenkt, dann wird einem fast unheimlich vielleicht, auf jeden Fall ist das sehr ernüchternd. Und wer dies erkennt und wer das zugibt, der wird demütig und der wird offen für das Evangelium und der wird offen dafür, was Gott in deinem und meinem Leben verändern und bewirken möchte. Auf der anderen Seite, wenn wir das verdrängen, oder wenn wir im guten Glauben an uns selbst eine Illusion erliegen, dann werden wir sehr schnell auf unterschiedliche Art und Weise selbstgerecht und überheblich. Für uns selbst, aber auch spürbar im Miteinander mit unseren Mitmenschen. Und die anderen merken das. Man wird unbarmherzig, man hält sich für was Besseres und man ist schnell bereit, über andere Menschen und das, was sie getan haben oder was sie tun, zu urteilen, obwohl oder vielleicht sogar vor allem dann, wenn man nicht in ihrer Haut und nicht in ihrer Situation steckt. Ich jedenfalls lerne hier von Petrus, dass wir Menschen offenbar so veranlagt sind, dass wir uns schwer damit tun, anzuerkennen und uns das bewusst zu machen, wie tief Sünde und Begrenztheit in uns verankert ist. Bei Petrus können wir das lernen. Leider musst du da als Beispiel herhalten, aber von ihm können wir lernen und wir sitzen da mit Petrus im gleichen Boot, dass wir dazu neigen, uns für etwas Besseres zu halten, als wir eigentlich sind. Genau, zurück zur Geschichte. Ich springe ein bisschen, zwischenzeitlich wurde jetzt Jesus von Judas verraten und die Verantwortlichen des jüdischen Volkes, die haben da so einen nächtlichen Schlägertrupp losgeschickt, der Jesus dann aufgrund dieses Verrats von Judas dann auch in Gethsemane entdecken konnte. Und an der Stelle knüpfen wir jetzt an in Lukas 22, die Verse 55 bis 62. Lukas 22, die Verse 55 bis 62. Ist auch ein bisschen ein längerer Abschnitt. Ich lese uns den. Die Männer packten Jesus, also dieser Schlägertrupp, und führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofs hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit ihm zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anders auf ihn aufmerksam und sagte, du bist auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit: Natürlich war der auch mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick, noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Was war der Wetteinsatz von Petrus nochmal gewesen? Jesus, ich stehe zu dir, auch wenn alle anderen das Weite suchen. Und selbst wenn Gefängnis, selbst wenn du irgendwie ins Gefängnis kämst oder in den Tod gehen müsstest, ich bleib dabei, ich bin bei dir. Das war sein Wetteinsatz, das war sein Versprechen, das war sein Maßstab an sich selbst. Und dann, ja, das hier. Wir müssen Petrus auf der Habenseite lassen. Entgegen 10 anderer Jünger ist er Jesus immerhin bis in dieses hohe priesterliche Gebäude da gefolgt, also gewissermaßen bis in die Höhle des Löwen hinein. Und im Johannesevangelium erfahren wir, dass ein anderer Jünger, sehr wahrscheinlich Johannes selber, irgendwie Kontakt hatte zum Hause des hohen Priesters. Wie genau, weiß man nicht. Aber auf irgendeine Art und Weise hatte der Kontakt und der war selbst in der Nacht auch in diesem Gebäude mit gewesen oder auf diesem Gelände. Und der hatte über Vitamin B dort bei der Pförtnerin im Prinzip Petrus überhaupt erst Zugang verschafft, dass Petrus überhaupt reinkommen konnte. Ja, und jetzt war es dann Nacht, es war kalt und während drinnen Jesus verhört und gedemütigt wird, unfassbar erniedrigt wird, einfach unglaublich respektlos behandelt wird und man einen super unfairen Scheinprozess gegen ihn führt, wird es halt draußen irgendwann kalt und Petrus macht es sich halt an diesem Feuer gemütlich. Da half jetzt auch kein Adrenalin aus der Situation heraus, ne? So ein Petrus wird ja auch irgendwie eine gewisse Aufregung gehabt haben, aber es wurde halt kalt und blöd nur, dass man im Schein von so einem Lagerfeuer auch gut erkennbar ist nachts. Und es kam, wie es kommen musste, Petrus wurde erkannt und natürlich mit Jesus in Verbindung gebracht. Und bis hierher war die gesamte Nummer von Petrus, finde ich, eigentlich eine Heldenstory. Ne? Bis hierher hätte Petrus im Nachgang vor den anderen Jüngern ja eigentlich richtig einen auf Ich bin's gemacht oder machen können. Er hätte sich zu einer richtigen Legende machen können, dass er dort mit reingegangen ist, sich dort hat reinschmuggeln lassen, dass er Jesus treu geblieben ist, wo alle anderen gekuscht haben, dass er mit in der Höhle des Löwen war. Bis hierher hat diese Nummer super funktioniert. Aber an dieser Stelle erwischt es Petrus und er verleugnet die Bekanntschaft, das Zusammensein mit Jesus. Nachdrücklich und wiederholt. Wenn wir in die anderen Evangelien schauen, sehen wir, dass das sogar mit Flüchen und Schwüren, die Petrus ausgesprochen hat, begleitet war. Jedenfalls insgesamt 3-mal leugnet Petrus, Jesus überhaupt zu kennen. Und beim dritten Mal, als Petrus das dritte Mal Jesus verleugnet, passieren 2 Dinge. Zum einen, der Hahn krähte zum zweiten Mal, noch während Petrus im Prinzip das dritte Mal ausführte und Jesus verleugnete. Also das erste Mal, wo der Hahn gekräht hat, ich weiß nicht, ob Petrus das gehört hat, ne? Auf jeden Fall hat es ihn nicht aufgehalten. Also der Hahn kräht hier und ja, das war das von Jesus angekündigte Zeichen. Bevor der Hahn morgendlich kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und das Zweite, was passiert, und das ist viel, viel schmerzlicher, finde ich, Jesus ist hier in einem Prozess gegen ihn, der ist selber gerade in unglaublicher Not, aber er ist in Gedanken bei diesem Jünger dort, der sich draußen am Feuer wärmt und ja irgendwo so im Prinzip durch das Signal dieses krähenden Hahnes weiß Jesus, was jetzt gerade vor sich geht und er wendet sich um, schaut zu Petrus und die Blicke der beiden treffen sich. Ich glaube, für diesen Blick von Jesus gibt es keine Adjektive, die beschreiben, was wir dort in den Augen von Jesus sehen würden. Petrus auf jeden Fall, der realisiert augenblicklich, was er da jetzt eigentlich gerade gemacht hat. Und er realisiert, dass Jesus von all dem auch weiß, wie peinlich, wie unangenehm. Und vielleicht realisiert er auch, dass Jesus hier gerade dabei ist, während Petrus zusammenbricht, Jesus steht sein Mann. Der lebt die Maßstäbe, die Petrus vorher aufgestellt hat. Wo es ihm selber dreckig geht, wo es bei ihm darum geht, dass er hingerichtet werden soll, da steht er zu diesem Jünger, da ist ein Gedanken bei ihm und er hat ihn vor Augen. Dieser Blick von Jesus, er trifft Petrus bis in sein tiefstes Herz. Die Knechte, die hatten auf ihre Art, also die Knechte dort am Feuer, mit denen Petrus zusammensaß, die hatten auf ihre Art und Weise schon längst realisiert, wer Petrus eigentlich ist, nämlich ein Jünger Jesu. Aber Petrus, er realisiert hier für sich persönlich und auf ganz persönlicher Ebene, wer er eigentlich wirklich ist. Ein Petrus mit Ängsten, ein Petrus mit Schwächen, der eben doch dazu in der Lage ist, Jesus in seinen dunkelsten Stunden beschämend hängen zu lassen. Und jetzt hätte ich, so wie ich Petrus kenne, eigentlich erwartet, dass jetzt so der Moment kommt, wo er sich nochmal aufbäumt, wo er das Ruder nochmal rumreißt. Aber das sehen wir nicht. Wir sehen keinen Versuch von Petrus, die Situation irgendwie zu retten. Vielleicht doch noch spontan irgendwie laut rauszurufen, jawohl Leute, es stimmt, ich kenne diesen Mann. Ich kenne Jesus, ich bin mit ihm unterwegs gewesen. Ich stehe zu ihm. Nichts davon. Petrus erkennt, wer er wirklich ist und wozu er fähig ist und wozu auch nicht. Und in diesem Moment bricht alles in ihm zusammen. Da ist keine Energie mehr, irgendwie dieses Selbstbild der Illusion irgendwie nochmal zu kitten. Und als gestandener Mann, stell mir das vor, so ein Fischer auf rauer See, das sind Männer also das sind keine Weicheier. Ich glaube, Petrus war kein Weichei. Aber als gestandener Mann verlässt er hier die Bildfläche und alles, was er machen kann, ist nur noch haltlos und verzweifelt zu weinen. Der Petrus, der er meinte zu sein, der bricht hier in sich zusammen. Ein Zerbruchmoment. Und es scheint so, als habe der Teufel die Wette hier gewonnen. Aber, und wir haben es heute auch in einem Lied schon gesungen, der Teufel hat nicht das letzte Wort. Gott hat auch in dieser Situation, ganz persönlich auch in dem Leben von Petrus, das letzte Wort. Und für Gott ist da noch kein Schlusspunkt. Was ich für mich mitnehme, in Zerbruchmomenten brechen falsche Vorstellungen zusammen. Und die Erkenntnis der Wahrheit, wie du und ich wirklich sind, die wird für uns plötzlich irgendwie total klar, die wird total greifbar. Und das kann mega schmerzhaft sein. Auf jeden Fall lerne ich hier von Petrus, dass wir so veranlagt sind, dass wir zu Dingen fähig sind, die wir uns eigentlich nie zugetraut hätten, die wir vielleicht immer von uns gewiesen haben. Und vielleicht hattest du auch mal ein zumindest ähnliches Erlebnis wie Petrus. Wie gesagt, ich kann mich an Momente in meinem Leben erinnern, wo ich auch eine Zeit lang irgendwie mit Sünde am Struggeln war, wo ich auch gemeint habe, boah, irgendwie mit Disziplin, mit Bibellesen, mit Gebet, irgendwie mit bestimmten Versuchen kriege ich das irgendwann mal in die Spur, dass ich da stabil werde, dass ich heilig lebe. Und es gab irgendwann diesen Moment, wo ich realisiert habe, nee, steckt in mir drin, die Sünde steckt in mir drin, ich will das. Und dieser Moment, wo mir das klar geworden ist, da bin ich zusammengebrochen vor Gott und habe ich gesagt, Gott, ich höre auf, ich kämpfe da nicht mehr gegen, ich will das, es steckt in mir drin. Und das war dann der Moment, wo dann auch Frieden einkehrte und Freiheit, wo Ruhe ins Herz einkehrte, wo man plötzlich zugänglich war für Gott. Und eigentlich hoffe ich und wünsche dir nicht, dass du so einen Moment wie Petrus mal irgendwie erlebst, weil das wirklich, das kann mega intensiv und sehr schmerzhaft sein. Aber was ich dir wünsche ist oder was ich uns wünsche, dass wir trotzdem erkennen, wer wir wirklich sind und was wirklich in uns steckt und dass wir das zugeben. Die Bibel nennt das Buße. Man gesteht sich ein, wer man wirklich ist, dass man wie jeder andere Mensch auch ein Sünder ist, dass man eben nicht besser ist als die anderen und dass man seinen eigenen Maßstäben und geschweige denn den Maßstäben Gottes gerecht ist, dass man sich eingesteht, so wie ich bin. würde ich es nicht eine Sekunde in der Gegenwart Gottes aushalten. Nicht eine Sekunde. Und aus dieser Erkenntnis, ja, da kann so ein innerer, ein vielleicht schmerzhafter, aber auch sehr heilsamer Zerbruch entstehen. Ein Zerbruch, der unser Herz dafür aufmacht, die ausgestreckte Hand der Vergebung, die Jesus uns entgegenstreckt, die zu greifen. Bei der Frage, wie man gerettet wird, lesen wir in der Bibel, dass man Buße tun soll und glauben. Das ist genau das. Buße tun heißt zugeben, wer ich wirklich bin. Unabhängig davon, auf welche Art und Weise und wie intensiv das vielleicht mal in unserem Leben auch wirklich zum Tragen gekommen ist, aber vom Potenzial, von der Identität, von der Veranlagung her. Die Bibel sagt, wir sollen Buße tun und glauben. Das sind die zwei Schritte. Das ist gemeint. Ich hatte mal eine Situation im Leben, wo ich, das war spannenderweise, war das erst eine lange Zeit, nachdem ich mit meinen Weg mit Jesus begonnen habe und sogar nachdem ich getauft war, da hatte ich irgendwann diesen Moment, ich glaube, ich habe vorhin eine Predigt gehört, da hatte ich diesen Moment, dass ich begriffen habe, ey, warte mal, ich bin wirklich zu 100% Sünder, 100% Sünder, in mir ist nichts Gutes. Und einerseits ist das irgendwie unangenehm, aber ich erinnere mich, wie das in dem Moment für mich unglaublich befreiend war, weil wenn es 100% Sünde ist, dann braucht es 100% Gnade. Und da ist nur noch 0% für mich selber übrig. Und das hat mich so frei gemacht von irgendwelchen Zwängen, Gott gefallen zu müssen, gut genug für Gott sein zu müssen. Es hat mich frei gemacht, diese Vergebung in Anspruch zu nehmen. Robert hat das heute in der Anmoderation vom Gottesdienst schon angeschnitten, die Situation, wo König David mal fremdgegangen ist mit Bathseba. Die war die Frau eines tüchtigen Soldaten und er ist mit der fremdgegangen, ist sogar ein Kind daraus entstanden. Und dann hat er, um das irgendwie zu kitten, hintenrum dafür gesorgt, dass dieser Mann getötet wird. Und ohne da jetzt tiefer darauf einzugehen, aber wir haben es auch vor kurzem in der Jugendstunde gehabt, für dieses Versagen von David stand nach mosaischem Gesetz die Todesstrafe. Und David erkehrt das als König einige Zeit unter den Teppich und er versucht so seine königliche Fassade und auch sein Selbstbild für sich selbst irgendwo zu halten, solange bis mal irgendwann so ein Prophet bei ihm vorstellig wird mit so einer Anekdote, aus der heraus bei David es dann irgendwann dämmert und er für sich persönlich diesen Zerbruchmoment hat. Ja, und jetzt, wo er begreift, was er da gemacht hat und wer er ist, hat er keine Möglichkeit, irgendwie mal ins mosaische Gesetz zu gehen, zu blättern, was für ein Opfer brauchst du denn dafür, Gott? Was soll ich denn jetzt opfern? Irgendwelchen Ochsen, welchen Stieren, in welcher Reihenfolge, wie viel? Dafür gibt es kein Opfer, dafür gibt es Todesstrafe. Und David bricht unter dieser Erkenntnis zusammen und aus dieser Situation heraus schreibt er den Psalm 51, einen Bußpsalm. Und am Ende dieses Psalms kommt dieses unruhige Herz von David, was um Vergebung ringt, in dem Wissen, dass er was Unglaubliches getan hat, kommt sein Herz mit folgenden Zeilen zur Ruhe. Ich lese uns die nochmal. Psalm 51, Vers 19. Ein Opfer, das Gott gefällt, in Klammern, sind nicht irgendwelche Tiere, sind nicht irgendwelche Gegenstände, nicht irgendwelche Rituale, Klammer zu, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Bei Gott gibt es für zerbrochene und einsichtige Herzen, für Menschen, die sich an ihn wenden, gibt es ein Danach. Das lerne ich hier. So, die Zeit ist ein bisschen vorgerückt. Ich mache mal Tempo. Einen Punkt habe ich noch, aber den halten wir kurz. Und zwar springen wir jetzt nochmal in die Geschichte von Petrus und Jesus, und zwar eine gute Zeit später. Irgendwann nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus begegnen sich die beiden wieder, zusammen mit einigen anderen, und zwar am See Genezareth, und sie frühstücken gemeinsam, Fisch und Brot, am Lagerfeuer. Und dabei kommt es wieder zu einem Dialog zwischen Petrus und Jesus. Johannes 21, Verse 15 bis 17. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wir erinnern uns, vorher hatte Petrus gesagt, wenn alle abhauen, wenn die alle abhauen, ich nicht. Petrus gab ihm zur Antwort, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Dreimal hat Petrus geleugnet, dass er Jesus kennt. Und dreimal stellt Jesus hier im Kern eigentlich die gleiche Frage. Und seelsorgerlich legt Jesus hier wahrscheinlich die Grundlage dafür, dass Petrus, der so brutal versagt hat, der Jesus hängen lassen hat, dass der nachher als der Apostel für die Juden bekannt werden würde, dass er in ganz hervorragender und herausragender Weise dafür bekannt werden würde, wie er Menschen zu Jesus bringt, wie er Menschen dazu bringt, Jesus Nachfolger zu werden. Und dann lerne ich, für zerbrochene Herzen, für Herzen, die sich eingestehen, wer sie vor Gott wirklich sind, für Herzen, die aber Jesus trotzdem lieb haben und sie nach ihm ausstrecken, für die hat Jesus weit geöffnete Arme. Und für diese Menschen gibt es bei Gott ein wunderbares Danach. Ich weiß nicht, wie dein Versagen ausgesehen hat oder vielleicht aussieht oder aussehen wird irgendwann, aber das kannst du mitnehmen. Wenn du dir das eingestehst und wenn du dich in Liebe an Gott wendest, für dich gibt es ein Danach. Und dieses Danach, das ist schon hier auf der Erde. Schon hier auf der Erde bist du geliebt als Kind Gottes, darfst mit Gott unterwegs sein. Und dieses Danach beinhaltet aber auch, dass du gerettet bist, dass deine Seele gerettet ist für die Ewigkeit, wenn der letzte Tag auf der Erde hier durch ist und du rüberwechselst. Auch dafür gilt dieses Danach. Für dieses Danach hat Jesus am Kreuz gekämpft. Daran haben wir uns heute Morgen im Abendmahl erinnert. Und das lasst uns mitnehmen. Ich versuche noch einmal im Einsatz zusammenzufassen. Für Menschen, die innerlich zerbrochen sind und die sich aber an Jesus wenden. Für diese Menschen kennt Gott ein ganz weitherziges Danach. Amen.